in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 12. September 2019. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Schulbusmisere. Kaputt gespart. Die Busunternehmen in Baden-Württemberg fahren noch am Rande des finanziellen Abgrunds. Einige könnten jedoch aufhören vor Ende des Schuljahres 2019-2020. Neckar-Westheim könnten Heizrohre versagen. NBW setzt auf Leckerkennung, um Heizrohrbrüche zu verhindern. Versuche der Materialprüfungsanstalt Stuttgart zeigten jedoch, Dampferzeuger, Heizrohre mit umlaufenden Rissen brechen ohne vorherige Lecks. Spontanes Versagen der vorgeschädigten Rohre in AKW Neckar-Westheim ist somit nicht auszuschließen. Radio Dreieckland sprach mit Armin Simon von Ausgestrahlt. Alle Jahre wieder Schulbeginn und zu wenig Lehrer. Matthias Schneider von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Gespräch mit Radio Dreieckland. Doch zunächst zu den Nachrichten. In der Schweiz marschieren die Männer zivil. SVP-Nationalrat Adrian Amstrutz hat einmal gesagt, dass Zivildienstleistende in seinen Augen traurige Weicheier sind. SVP, FDP und CVP haben nun einen Angriff auf den Zivildienst longiert und am 11. September hat der Ständerat den Änderungen des Zivildienstgesetzes zugestimmt. Der Zivildienst soll massiv geschwächt werden. Tausende müssen wegen Bakterien ihr Trinkwasser abkochen. In drei Orten im Landkreis Esslingen und in Biberach müssen die Menschen ihr Trinkwasser wegen Keimen abkochen, nachdem in den Versorgungsnetzen koliforme Keime vor mehreren Tagen entdeckt wurden. Meist sind die Fäkalienkeime harmlos. In einigen Fällen können sie aber bei Menschen Übelkeit, Durchfall und Fieber auslösen. Für Stuttgart 21 wird enteignet. Für die Großbaustelle in Stuttgart werden zahlreiche Grundstücke von Tunneln unterquert. Nicht alle Eigentümer stimmen dem zu oder sind mit der Höhe der Enteignung einverstanden. Sie wird als Dienstbarkeit im Grundbuch eingetragen. Am Donnerstag, 19. September, startet daher auf Antrag der Bahn eine Reihe von nicht öffentlichen Enteignungsverfahren vor dem Regierungspräsidium. Die Landeswasserversorgung zum Beispiel konnte für die Unterfahrung ihres Gebäudes in der Schützenstraße eine höhere Entschädigung als die von der Bahn angebotene erreichen. Ein Gutachter hatte einen höheren Wert festgestellt. Basler Zoo hat seine Wölfe eingeschläfert. Im Zolli gehörten seit 1874 der Wolf neben Luchs, Dachs und Fuchs zu den Attraktionen im Raubtierhaus. Nun wurden die beiden letzten Wölfe eingeschläfert. Die beiden Wölfe Cäsar und Kleopatra waren mit über 14 Jahren alt und hatten altersbedingte Beschwerden. Der Zolli wird künftig keine Wölfe mehr ausstellen. AKW Neckar-Westheim vor erneutem Anfahren. NBW will das AKW Neckar-Westheim am Freitagabend, 13. September, wieder anfahren, obwohl bei der aktuellen Revision Risse in 191 Rohren gefunden wurden, so Kernkraftwerkskritiker. Tests der Materialprüfungsanstalt Stuttgart belegen, dass die Rohre ohne Vorwarnung brechen könnten. Die Forderung der Atomkraftwerkgegner an Umweltminister Untersteller ist, dass der NBW die Wiederanfahrgenehmigung versagt wird. Am Freitag, den 13. September, findet vor dem AKW in Neckar-Westheim um 13.30 Uhr eine Protestaktion statt. Und wir gehen wieder zur Schule, das heißt, Schulbeginn ist heute und ich bin jetzt verbunden mit Andreas Schackert von der Gewerkschaft Verdi. Hallo, die Busse, die fahren zwar noch, Aber es gibt da bestimmte Risiken, sprich Busunternehmen geben nach und nach auf. Wie sieht es denn jetzt aus? Werden alle Schüler befördert oder gehen die tatsächlich zur Schule ökologisch und so weiter und so weiter? Ganz korrekt, aber halt eben gehend und Jugend trainiert für Olympia ein bisschen vorgreifend.
Also auch der Busverkehr zur Schule ist ja ökologischer, als wenn jedes Elternteil mit dem Auto extra fahren würde. Gerade deswegen ist das ja zu befürworten, dass es das gibt. Und deswegen sollten wir auch ein Interesse daran haben, dass so ein Busverkehr verlässlich stattfindet. Weil das natürlich auch ökologischer ist, aber vor allem können ja auch viele Eltern es gar nicht leisten, die Kinder morgens zu bringen. So, deswegen ist es eine wichtige Aufgabe der Kommunen, den Schulbusverkehr zu gewährleisten. Und wir sehen, dass die Gefahr, dass wir in den nächsten Monaten da Ausfälle erleben. Wir haben in Baden-Württemberg im letzten Vierteljahr 2 Omnibusunternehmen, die ein Insolvenzverfahren relativ überraschend angemeldet haben. In beiden Fällen findet der Verkehr weiter statt. Aber wir haben keine Garantie, dass bei der nächsten Insolvenz das auch sicher passiert. In Hunsrück haben wir vor einem Monat eine Insolvenz gehabt, genau unter denselben Vorzeichen. Da ist von einem Tag auf den anderen der Schulbusverkehr zusammengebrochen. Und das kann natürlich hier auch bei uns passieren.
Was bedeutet das? Ich meine, Insolvenzgefahren, so ein Unternehmen wird natürlich hingehen und wird zuerst mal versuchen zu sparen, das heißt irgendwie über die Runden zu kommen. Und das passiert natürlich immer wieder auf Lasten, ja eigentlich auf 2 Lasten, wo man sparen kann. Man kann beim Personal sparen, beziehungsweise an der Sicherheit der Busse.
Das ist richtig. Das sind die beiden Möglichkeiten, wobei wir heute im Ausschreibungswettbewerb, den wir haben, das wissen Sie, wir haben alle Omnibusverkehre, die es heute gibt, sind in den letzten Jahren ausgeschrieben worden oder werden gerade ausgeschrieben. Und da gibt es sehr strenge Vorgaben von den Kommunen in der Regel, was die Qualität und Ausstattung der Fahrzeuge angeht. Das heißt, das wird auch kontrolliert. Das ist ja auch leicht zu kontrollieren. Da gucke ich mal, was für ein Bus da fährt. Und das heißt, in der Regel ist da das Risiko nicht so groß. Also da muss eine Kommune schon sehr nachlässig sein, wenn ich sage, da sind Busunternehmen unterwegs mit Bussen, die nichts taugen. So, und tatsächlich ist es so, wenn ich im Ausschreibungswettbewerb mich bewerbe als Unternehmen um eine Linie, so, das ist ein Preiswettbewerb am Ende. Wer ruft den billigsten Preis auf? Der Bus kostet für alle gleich viel, der Sprit kostet für alle gleich viel. Das Einzige, wo ich den Preis drücken kann, das sind die Arbeitsbedingungen. Und das passiert eben leider auch. Und es passiert leider, obwohl die Kommunen eigentlich in den Ausschreibungen, selbst dann, wenn die Busunternehmen ganz ohne Zuschüsse fahren, in der Regel in den Verträgen festlegen, dass dort der Tarifvertrag WBO angewendet wird, also der einschlägige Tarifvertrag fürs private Omnibusgewerbe. In den meisten Ausschreibungsverfahren ist das so, dass der gesetzlich sogar angewandt werden muss durch Landestariftreuegesetz. Aber das kontrolliert niemand, ob das passiert. Es reicht aus, wenn die Unternehmen sagen, ja, wir wenden den an. Wenn sie aber den nicht anwenden, dann erfährt das niemand, es sei denn, die Busfahrer selber wenden sich gegen das Unternehmen, was zu selten passiert. Das wissen die Unternehmen, sie wissen, es gibt keine Kontrolle und deshalb kalkulieren viele Unternehmen im Ausschreibungswettbewerb gar nicht mit dem Tarifvertrag, sondern kalkulieren mit Kosten unterhalb des Tarifvertrages. Und wer so kalkuliert, hat eine höhere Chance, eine Ausschreibung zu gewinnen. Und dann haben wir natürlich das Problem, wenn doch mal ein Tarifvertrag angewandt werden muss. Wir haben das bei der Firma Rexa, die jetzt die erste Insolvenz hatte in Baden-Württemberg. Da ist in einem großen Einsatzgebiet von denen, im Kommunalverkehr von Esslingen, sind sie angezeigt worden. Sie würden den Tarifvertrag nicht anwenden, obwohl sie müssen. Dann ist das überprüft worden. Und da können natürlich Kosten auf so ein Unternehmen zukommen, die nicht einkalkuliert sind. Und das kann auch dazu führen, dass ich ganz schnell in eine wirtschaftliche Schieflage komme. Denn die Kalkulationen für die Ausschreibungen, die sind sehr knapp auf Kante genäht. Da kalkuliert man mit niedrigen Krankenquoten, da kalkuliert man ohne Ausfälle, da kalkuliert man ohne Sonderkosten, um überhaupt einen Preis aufrufen zu können, mit dem man die Ausschreibung noch gewinnt.
Wer kontrolliert eigentlich, beziehungsweise warum wird da nicht regelmäßig kontrolliert, so wie zum Beispiel bei den Bussen, oder müssen zuerst autonom fahrende Busse auftauchen, dass es eben entsprechend so wie beim Material normal kontrolliert wird?
Tja, die Frage ist tatsächlich, wer kontrolliert oder wer müsste kontrollieren und warum passiert das nicht? Wenn die Kommune irgendwo ein Schild aufstellt, da steht drauf, 30 km/h darf hier nur gefahren werden, dann schicken sie regelmäßig jemanden vorbei, der da die Geschwindigkeit misst, um durchzusetzen, dass die Autofahrer sich dran halten. Aber wenn eine Kommune einen Vertrag macht mit einem Busunternehmen und da schreibt das Busunternehmen rein, wir verpflichten uns nach Tarifvertrag zu zahlen, dann ist es leider so, dass die Kommunen das nicht überprüfen. Ich kenne keinen einzigen Fall, in dem eine Kommune von selbst tätig geworden ist, um das zu überprüfen. Und es gibt auch nur weniger als eine Handvoll Fälle, in denen eine Kommune nach Anzeige überhaupt tätig geworden ist, um das zu überprüfen. Warum das nicht passiert, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen dazu. Die Kommunen sagen, wir haben gar nicht das Personal, wir sind auch gar nicht fachlich dazu in der Lage. So, das LTMG gibt es aber schon seit einigen Jahren und im LTMG, also im Landestariftreuegesetz, ist festgelegt, dass die Kommunen das zu kontrollieren haben. Also sich darauf rauszureden, dass man das nicht kann, ist dann natürlich ein bisschen billig. Aber was wir natürlich, sag ich mal, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, was wir natürlich wissen, wenn die Unternehmen wissen, sie werden nicht kontrolliert, können sie billiger kalkulieren, können ein billigeres Angebot machen. Und das heißt, die Kommunen sparen da auch bares Geld. So, und es ist vielleicht auch so, dass die eine oder andere Kommune, ich will das gar nicht pauschal unterstellen, genau das mitberechnet und sagt, wir kontrollieren nicht und damit sparen wir jedes Jahr Zuschüsse und das ist doch erstmal gut. So könnte man es meinen. In Wirklichkeit heißt das natürlich, dass der Nahverkehr und dass auch der Schulbusverkehr finanziert wird auf dem Rücken der Busfahrer. Die müssen mit schlechten Arbeitsbedingungen dafür bezahlen, dass dann ein verlässlicher Verkehr stattfindet. Und das kann auf Dauer natürlich nicht funktionieren.
So, Andreas Schackert von der Gewerkschaft Verdi zum Schulbusverkehr. Ich danke mal für dieses Gespräch. Es geht nochmal um Neckarwestheim, das heißt um die Risse dort in den Heizrohren. Genauer gesagt, es gibt eine Untersuchung, schädigungsmechanische Modellierung des Resttragevermögens von geschädigten Dampferzeugerheizrohren aus dem Jahre 2013. Das Ding ist 126 Seiten lang und eigentlich in Deutsch geschrieben. Und das sage ich jetzt hier an Armin Simon von Ausgestrahlt. Erstmal herzlich gegrüßt.
Hallo.
Ja, das Ding ist ein bisschen lang und da muss man sich erstmal durchkämpfen. Ich habe es zumindest versucht, ist auch in Deutsch geschrieben, aber da gibt es einige Fachwörter drin, die zuerst einmal auch zu entschlüsseln sind. Auf jeden Fall aufgrund dieses Untersuchungsergebnisses kommt jetzt zur Überzeugung, dass diese Geschichte mit Neckarwestheim, da sind ja wieder einige Heizrohre mit Rissen, Löchern oder was auch immer versehen, dass es nicht so einfach ist, wie es nach außen hin dargestellt wird.
Ja, die in den Dampferzeugern des Atomkraftwerks Neckarwestheim sind inzwischen fast 300 Rohre mit Rissen behaftet. 100 sind letztes Jahr entdeckt worden, knapp 200 sind jetzt erst vor wenigen Wochen entdeckt worden. Und bei diesen Rissen handelt es sich nach den bisherigen Erkenntnissen um Spannungsrisskorrosion. Das ist eine gefährliche Korrosion, weil sie nicht langsam fortschreitet, sondern es einfach sehr schnell gehen kann. Das heißt, diese Risse entstehen unvorhergesehen und man kann auch nicht vorhersagen, wie schnell und unter Umständen kann es eben auch sehr schnell gehen, sie sich dann durch die Rohre durchfressen. Die im letzten Jahr entdeckten Risse hatten teilweise schon 91% der Rohrwandstärke durchdrungen. Bei den jetzt entdeckten waren es immerhin schon 70%. Bis zu 70% der Wandstärke, die vom Riss durchdrungen war. Und die Frage ist, kann ein Kraftwerk, ein Atomkraftwerk mit solchen rissigen Rohren unter Gefahr, dass auch weitere Risse entstehen, überhaupt weiter betrieben werden? Und da argumentiert NBW bisher so, dass sie sagen, also alle Rohre mit Risse würden sie verschließen. Und wenn aber noch weitere Risse entstehen, das räumen sie auch ein, dass das passieren kann, dann sei das unkritisch, weil diese Rohre so beschaffen seien, dass sie immer zuerst sich ein Leck bilden würde, bevor das Rohr abreißt oder bricht. Jetzt muss man wissen, wenn der Bruch, wenn so ein Dampferzeuger-Heizrohr bricht, das ist ein schwerer Störfall. Wenn nur ein einziges bricht, dann gilt es noch als Auslegungsstörfall. Also angeblich kann das Kraftwerk damit umgehen, wobei Reaktorsicherheitsexperten sagen, dass es dann schon einer der kompliziertesten Störfälle ist, mit dem man zurechtkommen muss. Muss man relativ viele Handmaßnahmen in der richtigen Reihenfolge machen, damit da nichts Schlimmes passiert. Und wenn mehr als ein Rohr bricht, und diese Gefahr besteht natürlich immer, denn wenn eins bricht, dann schlägt es unter Umständen umher und schädigt die nächsten nebendran noch, dann können auch mehrere brechen, dann ist es bereits ein auslegungsüberschreitender Störfall mit der Gefahr, dass es sich bis hin zum Super-GAU entwickeln kann.
Richtig.
Deswegen ist diese Frage, ob diese Rohre so sind, dass sie immer zuerst ein Leck bilden unter allen Umständen, bevor sie einfach abreißen. Die ist von relativ entscheidender Bedeutung, das sagt auch die Behörde, weil die Behörde sagt, wir haben dem Kraftwerk erlaubt, weiterzulaufen letztes Jahr unter der Bedingung, dass sie, so wie sie ein kleines Leck entdecken, sofort runterfahren. Das war davor nicht so. Das war eine der Folgen der entdeckten Risse im letzten Jahr. Weil die Behörde sagt, wenn die Rohre zuerst ein kleines Leck bilden, das kleine Leck können wir entdecken, dann fahren wir den Reaktor runter, dann besteht eben nicht die Gefahr, dass es zu einem Bruch des Rohres kommt. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir mal geguckt haben, ob das eigentlich stimmt, ob es dafür Belege gibt, dass diese Rohre sich so verhalten. Das ist eine materialtechnische Frage, wird relativ viel diskutiert. Und wir sind dann auf eine Untersuchung der Materialprüfungsanstalt Stuttgart gestoßen aus dem Jahr 2013. Die haben damals im Auftrag des Bundesumweltministeriums eben diese Frage, oder dann haben untersucht, wie eigentlich so rissgeschädigte Rohre, wie stabil die eigentlich überhaupt noch sind, und haben dafür Versuche gemacht mit original solchen Rohren aus dem gleichen Werkstoff in der gleichen Bandstärke. Und bei diesen Rohren, das steht in dieser Untersuchung eben drin, das ist gar nicht das Hauptergebnis der Untersuchung, aber es ist eben eines der Ergebnisse, was da auch bei rauskam. Mit diesen Rohren haben sie Berstversuche gemacht, also haben die sozusagen unter Druck gesetzt und geguckt, was passiert eigentlich, wenn die Belastung steigt, bildet sich dann ein Leck oder brechen sie einfach. Und da war es erstaunlicherweise so, dass es davon abhing, ob der Riss nun längs im Rohr drin war oder ob es ein Querriss war, der sozusagen sich um das Rohr herumzieht. Und um genau solche Risse geht es ja in Neckarwestheim. Diese Risse, die da gefunden wurden, insgesamt fast 300 Stück bisher, sind alle Risse, die sich in Umfangsrichtung befinden, also um das Rohr sich herumziehen. Und bei einer solchen Schädigung des Rohres haben die Versuche der Materialprüfungsanstalt von 2013 ergeben, dass erstaunlicherweise alle drei Rohre, die sie da unter Druck gesetzt haben, mit unterschiedlichen Kerben, die sie vorher angebracht hatten an den Rohren, wenn diese Kerben, diese Schädigung, wenn die außen rumgingen um das Rohr herum, so wie in Neckarwestheim der Fall, dann sind diese Rohre allesamt spontan gebrochen. Es gab also eben kein Leck vor Bruchverhalten, wie es die NBW behauptet, sondern diese Rohre sind gebrochen, und deswegen sagen wir, man kann nicht sicher ausschließen, dass es nicht auch in Neckarwestheim zu einem solchen spontanen Bruch eines Heizrohres kommt.
Nun, diese Untersuchung ist zwar in Deutsch geschrieben mit einer Zusammenfassung beziehungsweise auch noch mit einem Part in Englisch. Im deutschen Teil steht hier aber unter anderem, bei beiden untersuchten Temperaturen war ein ausgeprägtes duktiles Verformungsverhalten zu beobachten. Duktiles Verformungsverhalten spricht ja eher dafür, dass das hier eben weich ist und entsprechend lange hält und nicht so wie Glas bricht. Sie haben jetzt hier gesagt, oder du hast jetzt eben gesagt, dass das nicht der Fall ist. Also das heißt, es hängt unter anderem auch davon ab, in welcher Richtung praktisch diese Risse eben funktionieren, weil an anderer Stelle habe ich eigentlich deine Argumentation irgendwo wiedergefunden. Das ist also durchaus ein etwas kompliziert zu lesender Beitrag, fand ich.
Ich hatte ja den Eindruck beim Lesen, dass es für die Forscher selber etwas überraschend war, dass dieses aufgetreten ist. Aber es steht ja so in der Zusammenfassung drin, das kann man da ja nachlesen. Da haben sie das ja schön zusammengefasst. Da haben sie geschrieben, die Proben mit Längsfehlern zeigten ein typisches Leck vor Bruchverhalten, während die Proben mit Umfangskerbe spontan durch Bruch versagen. Das ist sozusagen die Zusammenfassung der Versuche, die da gemacht wurde. Und bevor jetzt nicht jemand kommt und das Also müsste ja jemand kommen und das widerlegen. Das steht jetzt erstmal so da.
Genau. Und das heißt dann nichts anderes als, wenn ab, dann ab. Und das ziemlich rasch. Und das in Neckarwestheim, sprich in Baden-Württemberg. Also dann hoffen wir mal das Beste, ne? Und sagen, sollen die anderen auch dazu mal eine Meinung äußern. Das war zumindest hier Armin Simon von Ausgestrahlt zu den Lecken, das heißt den kleinen Rissen oder den noch kleinen Rissen in den Heizungsrohren bei Neckarwestheim. Ich danke mal für dieses Gespräch. Ja, die Schule hat begonnen, allerdings nicht für alle. Zumindest hier gibt es wiederum zu erwarten einige Ausfälle bei den Lehrern oder andersrum ausgedrückt bei den Schulstunden. Ich bin jetzt verbunden mit Matthias Schneider von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Erstmal hallo und guten Tag.
Ja, hallo nach Freiburg.
Ausfälle bei den Schülern bzw. beim Unterricht. Vor den Ferien haben wir ja berichtet, dass viele Lehrer nicht nur in Urlaub, sondern auch in die Arbeitslosigkeit erstmal geschickt worden sind. Die müssten jetzt eigentlich alle wieder eingestellt sein. Und es fehlen immer noch Lehrer. Was ist los, beziehungsweise welche Unterrichtsausfälle haben wir denn im nächsten Schuljahr zu erwarten?
Ja, wir haben wieder einen unrühmlichen Rekord in Baden-Württemberg gebrochen, weil so viele Stellen wie jetzt waren in den letzten Jahrzehnten noch nie unbesetzt gewesen. Am ersten Schultag sind laut Kultusministerium etwa 750 Stellen, für die überhaupt niemand gefunden wurde. Gleichzeitig haben wir zahlreiche Stellen, für die keine geeigneten Lehrkräfte gefunden wurden und dann eben sogenannte Quereinsteiger oder eben Leute eingestellt wurden, die eigentlich kein fertiges Lehramtsstudium haben. Das alles führt zu Riesenproblemen. Unterricht fällt aus und wir denken auch, dass die Qualität in den Klassenzimmern im nächsten Schuljahr darunter leiden wird, dass wir einfach nicht rechtzeitig genügend Lehrkräfte ausgebildet haben.
Da sind ja schon ein paar Probleme angesprochen, unter anderem die Qualifikation der Lehrkräfte. Da wurde offensichtlich zu wenig ausgebildet oder andersrum ausgedrückt, Quereinsteiger, das müssen ja nicht unbedingt schlechte Leute sein.
Nee, Quereinsteiger müssen keine schlechten Leute sein. Sie müssen aber gut qualifiziert werden. Und auch daran mangelt es, dass eben die Leute, die von außen kommen, eine entsprechende Qualifizierung bekommen. Und zum Teil ist auch die Landesregierung nicht bereit, denjenigen, die sich schon im Schuldienst bewährt haben, gute Quereinstiegsmöglichkeiten zu bieten. Da gehören zum Beispiel ein Teil der befristet beschäftigten Lehrkräfte, die immer wieder für die Vertretungsreserve herangezogen werden, dazu. Wir verstehen auch nicht, warum viele der sogenannten DATS oder DAF-Lehrkräfte, da geht es um Deutsch als Fremdsprache, die in der Regel auf befristeten Stellen arbeiten, nicht dauerhaft übernommen werden. Auch hier haben wir absehbar und langfristig einen sehr hohen Bedarf. Und da gibt es nach wie vor viele, die mit befristeten Verträgen abgespeist werden und wie gesagt dann jedes Jahr zu den Sommerferien in die Arbeitslosigkeit geschickt werden. Das heißt, es gäbe noch viel zu tun für die Kultusministerin und für die grün-schwarze Landesregierung, um da deutlich mehr zu investieren und für bessere Bedingungen in den Klassenzimmern zu sorgen.
Das Problem ist ja schließlich nicht neu. Wie aktuell ist es das Problem? Sprich, wie groß ist der Bedarf in den einzelnen Schulsparten?
Wir haben nicht in allen Schularten einen Lehrermangel. Wir haben den größten Lehrermangel im Bereich der Grundschulen und im Bereich der Sonderpädagogik. Davon sind dann betroffen sowohl die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und auch alle Schularten, in denen Inklusion praktiziert wird, weil dort eben dann Stellen für Sonderpädagogen, Sonderpädagoginnen nicht besetzt werden können. Darüber hinaus gibt es aber auch in den weiterführenden Schularten Mangel in einzelnen Fächern, vor allem allen voran die naturwissenschaftlichen Fächern und wo es schon immer auch klemmt, seit vielen Jahren, fast schon Jahrzehnten, ist im Bereich der beruflichen Schulen, dort vor allem in der gewerblichen Ausbildung. Da ist es eben attraktiver, sage ich mal, wenn man in Sindelfingen lebt, beim Daimler zu arbeiten, um es mal so platt zu sagen, als an die berufliche Schule nebenan zu gehen, weil dort die Arbeitsbedingungen für die entsprechenden Ingenieure einfach besser sind als in der beruflichen Schule.
Was heißt das? Das heißt, man müsste eigentlich praktisch die Attraktivität des Lehrerberufes an verschiedenen Punkten erhöhen, sprich, wenn man schon mal befristet beschäftigt gewesen ist, immer weiter beschäftigt werden und vor allen Dingen halt eben dann auch andere Maßnahmen ergreifen. Wo würde es da klemmen, beziehungsweise wo müsste man da den Weg etwas erweitern?
Die jetzige Landesregierung hat einmal die Aufgabe, dass sie ausreichend für die Zukunft vorsorgt.
die Lehramtsstudienplätze, die bisher geschaffen worden werden, nach den Berechnungen, die vorliegen, nicht ausreichen. Das heißt, da muss nochmal nachgesteuert werden. Da müssen vor allem für das Grundschullehramt deutlich mehr Studienplätze geschaffen werden. Das sind langfristig wirkende Maßnahmen, denn das dauert eben etwa 7 Jahre, bis dann ein junger Mensch, der ein Studium beginnt, fertig ausgebildete Lehrkraft ist. Wir haben aber auch gleichzeitig dem Kultusministerium bereits im vergangenen Oktober ein Maßnahmenpaket vorgeschlagen mit 12 verschiedenen Maßnahmen, um auch kurzfristig diesen Mangel, der durch Fehler der Vorgängerregierungen entstanden ist, zu beheben. Und da gäbe es auch noch verschiedene Möglichkeiten, die man ausprobieren könnte, um auch kurzfristig mehr Lehrkräfte zu gewinnen. Ein Beispiel kann ich gerne nennen. Wir haben im Moment eine Altersermäßigung für Lehrkräfte, die ab einem Alter von 60 dann zum Beispiel eine Deputatstunde weniger unterrichten müssen. Gleichzeitig haben wir nur 26% der Lehrkräfte in Baden-Württemberg, die bis zur gesetzlichen Altersgrenze arbeiten. Das heißt, viele gehen frühzeitiger in den Ruhestand, nehmen sogar dann oft deutliche Abschläge bei der Pension oder der Rente in Kauf, weil sie einfach sagen, ich schaffe das nicht mehr, diese volle Stundenzahl in der Klasse zu verbringen. Wenn man da eine höhere Altersermäßigung einführen würde, dann hätte man die Chance, dass dort eine größere Gruppe bereit wäre, noch 1 oder 2 Jahre dran zu hängen, und das wäre eine Möglichkeit, um vielleicht noch einige hundert Lehrkräfte zu gewinnen, die dann in der Grundschule zum Beispiel oder auch in der Sonderpädagogik die Lücken stopfen könnten.
Ich habe jetzt keine Kinder in der Grundschule bzw. in der Schule. Wie werden denn momentan diese Lücken gestopft, wenn da irgendwas auftaucht? Ich meine, eine Ersatzlehrerreserve gibt es ja auch nicht.
Wir haben eine viel zu geringe Vertretungsreserve für die Ausfälle, die über das Jahr entstehen. Die Vertretungsreserve wird vor allem auch gebraucht, um die zum Glück hohe Zahl von Schwangerschaften abzufangen. Wir haben sehr viele junge Lehrerinnen und Lehrer eingestellt in der Vergangenheit. Entsprechend gibt es auch sehr viele Mutterschutzfälle, Elternzeitvertretungen, und dafür gibt es eine zu geringe ständige Vertretungsreserve. In der Grundschule ist es da im Moment schwierig nachzusteuern, weil da einfach auch keine Lehrkräfte ausgebildet auf dem Arbeitsmarkt sind. Deswegen auch unser Maßnahmenpaket, um da kurzfristig Lücken zu stopfen. Die Schulen müssen dann Mangel verwalten, wenn in so einer Situation wie jetzt. Das führt sehr oft dazu, dass bereits jetzt zum Schuljahresbeginn Klassen zusammengelegt werden und dann eben deutlich größere Klassen als gewohnt entstehen, dass Zusatzangebote komplett zusammengestrichen werden. Man versucht sich irgendwie zu behelfen, aber es führt natürlich überall zu einer großen Unzufriedenheit, und die Qualität der Ausbildung leidet darunter.
Ist der Druck inzwischen Ihrer Meinung nach groß genug, dass sich da was bewegt? Ich meine, das Thema haben wir jetzt hier schon seit Jahren immer wieder aufgegriffen.
Es bewegt sich zu wenig. Also da sind sicherlich auch die Eltern gefordert, sich entsprechend zu artikulieren. Wir gehen jetzt schon langsam auf einen Landtagswahlkampf zu. Wir haben ja 2021 Landtagswahlen. Wir denken, dass da die Bildungspolitik ein wichtiges Thema sein wird. Und da erwarten wir, dass tatsächlich auch die jetzige Regierung mehr tut als bisher. Selbst wenn alle Maßnahmen, die Kultusministerin Eisenmann jetzt für den Doppelhaushalt 2020-21 vorgeschlagen hat, umgesetzt würden und sie diese beim grünen Koalitionspartner durchsetzen kann, selbst dann sehen wir nicht eine ausreichende Verbesserung der Situation in Schulen, sondern wir glauben, dass deutlich mehr gemacht werden muss. Deswegen appellieren wir auch an die Landesregierung, es nicht mehr weiter an der Schuldenbremse festzuhalten. Wir haben sehr viele Aufgaben, die zu bewältigen sind, auch im Bereich der Digitalisierung zum Beispiel. Und dafür muss man mehr Geld investieren in alle Bildungseinrichtungen, also nicht nur in die Schulen, auch in die Kitas, in der Weiterbildung und auch an den Hochschulen.
So, Matthias Schneider von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zu den voraussichtlichen Unterrichtsausfällen. Ich sehe schon, das wird wieder ein Thema für 2020 werden. Ich danke mal für dieses Gespräch. Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 12. September 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung für alle, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Olli, play, Ratta.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Fuck!